Burn Rate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen diesmal am Freitag, dem 8. November um 22 Uhr auf. Dies, weil unser Kollege Maximilian uns heute Vormittag versetzt hat. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, Maximilian.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel getrunken. Ich habe schon ein Glas Weißwein getrunken, ich gebe es zu, aber das sollte ja gut gehen. Freitagabend, wir hatten eine ganz strenge Woche bei Koyo, viel gelaufen, viele Events, aber eigentlich ganz erfolgreich. Von daher sind wir ganz happy. Ja, wir waren ja auch präsent bei den Startup Nights in Winterthur, einer der größten Events der Schweizer Startup-Szene. Guy, du warst an den Startup Nights mit dabei. Wie war die Veranstaltung in diesem Jahr?
Ja, genau. Ich war auch dieses Jahr wieder an diesem wirklich großen Fest der Schweizer Startup-Szene mit dabei. Sehr wahrscheinlich waren auch die meisten aus unserer Hörerschaft mit dabei und haben da an den Startup Nights auch dank unseren spannenden Insights, die wir jede Woche mit Ihnen teilen, einen guten Eindruck bei den Gründern oder bei den Investoren machen können. Ja, ich finde, die Startup Nights, das ist wirklich ein super Event für unsere Szene. Bei diesem Event stehen für einmal wirklich die Startups im Vordergrund und nicht die Ökosystempartner oder die Dienstleister. Und das merkt man effektiv auch. Und das auch bei einer teilnehmenden Zahl von 8.500 Besuchern über 2 Tagen verteilt. Es sind jeweils mehr als 200 Startups vor Ort und natürlich auch eben diverse Ökosystemplayer. Der Event ist aufgeteilt in 2 Hallen, wo sich die Startups und Ökosystempartner hinter ihren Booths oder vor ihren Rollups präsentieren. Und dann gibt es natürlich die Hauptbühne, wo viele Sessions abgehalten werden und Räume für Know-how-Sharing, die auch immer sehr gut besucht werden.
Ja, ich bin immer erstaunt, wie viele Menschen an solche Events gehen. Und das klingt ja wirklich so, als man wirklich 2 Tage braucht, um sich mit allen zu unterhalten, die vor Ort sind.
Ja, genau. Wenn man nicht organisiert hinkommt, ist es genauso. Aber man kann sich eigentlich sehr gut auf die Veranstaltung vorbereiten, indem man One-to-One-Meetings via der Matchmaking-Plattform, die die Startup Nights zur Verfügung stellen, organisiert. Dabei trifft man sich dann bei diesem Matchmaking zu gegebener Zeit am gegebenen Tisch und kann sich für 15 Minuten wirklich ungestört und fokussiert austauschen. Und diese One-to-Ones wurden auch dieses Jahr rege genutzt und das Matchmaking funktioniert generell sehr gut. Und so kann man auch eben in 2, 3, 4 Stunden extrem viele neue Firmen gezielt kennenlernen.
Und mit wem hast du dich dieses Jahr unterhalten?
Ja, das möchtest du jetzt gerne wissen. Ne? Lass es mein kleines Geheimnis bleiben, aber ich hatte effektiv einige sehr spannende Diskussionen, wo die Follow-ups noch ausstehen. Was ich aber disclosen darf, ist natürlich, dass ich auch dieses Jahr wieder einer der mehr als 100 freiwilligen Helfer der Startup Nights war. Ich war wie bereits in den letzten Jahren auf der Jury für die Pre-Seed Startups und habe dabei unterstützt, die pitchenden Startups auszuwählen, also vor der Veranstaltung, und sie dann nach ihrem Pitch zu bewerten. Es haben 6 Startups gepitcht, jeweils 5 Minuten, und dann haben wir als eine 7er-Jury, also relativ viele Juroren für ein Startups, haben wir sie mit Fragen gelöchert für weitere 5 Minuten und das vor einem Publikum von mehr als 500 Leuten. Dann haben wir sie natürlich auch bewertet.
Super, ich gehe davon aus, du hast keine nasty questions gestellt, oder?
Ja, nee, natürlich nicht. Das ist auch nicht das Ziel bei solchen Events, irgendjemanden bloßzustellen und mit möglichst schlauen und fiesen Fragen auf den Zahlen fühlen. Da kann man den Startups ja dann gegebenenfalls bei einer Didi, sofern man den Case dann wirklich auch ein bisschen besser durchleuchten will. Die Startups auf der Bühne, die präsentiert haben, haben die meisten Fragen wirklich gut beantwortet, und ich gehe auch davon aus, dass die besten 3 Startups, also 3 waren wirklich gut, nach dem Voting der Jury sehr eng aufeinander lagen.
Okay, sonst noch etwas, was erwähnenswert ist?
Ja, dieses Jahr wurde am Morgen im Vorfeld zu den Startup Nights ein Side-Event durchgeführt. Pioneers and Pancakes für Investoren. Der Event wurde von der UBS und Wenger Wieli gesponsert. Hier mal vielen Dank dafür. Und SICKTICK, Founderful und SECA haben das wirklich toll organisiert. Es waren mehr als 200 Investoren vor Ort und der Austausch zwischen den Investoren, das ist einfach immer extrem spannend, sich über ein paar Cases zu unterhalten oder einfach generell Ups und Downs, die man gerade auf der Leber hat. Ja, von solchen Events, Investoren unter sich, das soll es definitiv auch mehr geben in der Schweiz. Also weiter so, und ich hoffe wirklich, dass dieser Side-Event der Startup Nights zur Tradition wird und das einfach die erste Edition davon war.
Mhm, wir werden später noch die Gewinner kurz erwähnen, aber nun zum Schwerpunktthema von heute. Maximilian, heute beschäftigen wir uns mit dem Weg von OpenAI von der Non-Profit zur For-Profit-Firma.
Ja, ganz genau. Das ist ein sehr interessantes Thema, finde ich, denn es ist wirklich selten, dass man bei so einem Limbo, der so medienwirksam aufgeführt wird, mitfiebern kann. OpenAI war eben innerhalb einer Non-Profit-Struktur, die das Hauptaugenmerk auf die sichere Entwicklung der AGI, also der Superintelligence quasi, gelegt hat. Die Betonung legt da auf die sichere Entwicklung und die mutmaßliche Angst der Gründer der ersten Stunde bestand damals darin, denke ich, dass im überzogenen Sinne die Kapitalisten vor nichts zurückscheuen, um Gewinne zu erwirtschaften, eben auch nicht vor der Kreation einer künstlichen Intelligenz, die eben nicht sicher ist für unsere Gesellschaft. Jetzt kann man sich fragen, okay, ist das so notwendig und warum ist das notwendig? In der Geschichte gab es immer wieder Fälle, in denen die kurzfristige Maximierung des Shareholder Value wichtiger war als das Gemeinwohl der Gesellschaft. Und ein gutes Beispiel noch aus meiner Studienzeit ist hier das Auto von Ford namens Ford Pinto. Das wurde vor rund 50 Jahren auf den Markt gebracht und das ist ein klassischer Business School Case, weil Ford wusste damals, dass es Feuer fängt. Bei einem Auffahrunfall hat es trotzdem rausgebracht und wusste auch, wie man es begradigen kann. Aber damals hatten die Buchhalter eben ausgerechnet, dass es günstiger wäre, die Klagen zu setteln, anstatt die Schutzmechanismen einzubauen. Da wurde also wirklich mit Menschenleben gespielt. Und ich glaube, dass ja OpenAIs Non-Profit-Struktur sollte eigentlich so ein Ford Pinto-Desaster verhindern, indem es eben weitreichende Kompetenzen und quasi Kontrolle durch eine NGO über die Firma hatte. In dem Kontrollgremium saßen Philosophen, Sicherheitsforscher und ja auch Investoren, aber weniger, wie soll ich sagen, Personen, die selbst an der echten Wertgestaltung partizipieren langfristig. Und zusätzlich gab es noch ein Return, a Cap, also ein Dach auf die Performance, die Investoren auf ihre Anteile erhalten können. Seit 2019 war da der maximale Gewinn für Investoren auf 100-fach 100x begrenzt. So, wenn man jetzt einen Zeitsprung macht zu 2024, ist OpenAI ehrlich gesagt ohnehin faktisch so weit weg von dem ursprünglichen Non-Profit-Gedanken, dass der Rest nun auch noch kassiert wird. Wir haben damals fast live berichtet, wie Sam Altman sich gegen das Board gestellt hatte, dass ihn mutmaßlich wegen Sicherheitsbedenken feuern wollte oder beziehungsweise gefeuert hat. Und die verantwortlichen Personen aus dieser Firma, die damals das gepusht hatten, die wurden dann von Sam rausgedrängt, ehrlich gesagt. Der Mitgründer Ilya Sutskever, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der sich maßgeblich für den Sicherheitsaspekt eingesetzt hatte, hat dann auch noch OpenAI verlassen und hat ein neues Startup gegründet, das heißt Safe Super Intelligence, auch Funding bekommen und so weiter. Aber es zeigt einfach, dass dieser ursprüngliche Gedanke und die Personen, die diesen vertreten haben und da wirklich eine Position vertreten haben, der existiert eigentlich so nicht mehr und die Personen sind auch nicht mehr Teil von OpenAI. Und jetzt wurde die Struktur nachgezogen. Die sieht nun so aus, dass das Non-Profit-Board gänzlich abgeschafft werden soll und sich OpenAI damit eigentlich der Kontrollmechanismen entledigt. Auch das Cap auf die Gewinne der Investoren wird rausgenommen. Und das kommt natürlich jetzt zu einer Zeit, in der die Firma rund 6,6 Milliarden bei einer Bewertung von 157 Milliarden aufnehmen möchte. Und das ist natürlich dann auch genau richtig, um Investoren da eine unbegrenzte Upside zu geben. Heißt aber auch, dass die Ausrichtung nun ganz klar auf die Profite und nicht auf die Sicherheit gerichtet ist. Ich persönlich fand die Vermischung der beiden Modelle ohnehin sehr schwierig, da bin ich ganz ehrlich. Ich finde es natürlich ganz wichtig, dass der Sicherheitsaspekt beachtet wird, Aber es ist sehr schwierig, einer Firma, die eigentlich langfristig versucht, Wert zu generieren, so ein Non-Profit-Konstrukt aufzusetzen quasi. Und man sieht ja, dass der darunterliegende Gedanke erodiert wurde und untergraben wurde von einigen Personen eben. Genau, ich habe lang vermutet, dass OpenAI eigentlich ein Case ist, der im Kern for profit ist und die Strukturänderung folgt jetzt eigentlich ohnehin der Substanz. Was meinst du denn, Max?
Ich sehe das im Grundsatz gleich. Wie ich auch öffentlich mehrfach gesagt habe, fand ich es eigentlich ganz gut, dass es mit OpenAI eine allgemeine Instanz gab, die darauf geschaut hat, dass KI korrekt eingesetzt wird. Und für mich ist eigentlich entscheidend, was die anfängliche Intention von Altman und den Protagonistinnen und Protagonisten gewesen ist, falls er wirklich bereits zu Beginn weg das Ziel hatte, eine For-Profit-Firma aufzubauen und dies unter dem Deckmantel bzw. auf dem Buckel einer Non-Profit-Struktur gemacht hat, wäre dies sicherlich stoßend oder problematisch zumindest. Ich denke, man hat down the road das immense Potenzial gesehen und hat dann alle Vorsätze über Bord geworfen. Jetzt müssen halt andere Institutionen die durchaus sinnvolle Aufsichtsfunktion von OpenAI übernehmen. Da bin ich überzeugt. Ich denke, es braucht dort eine Institution, die darauf schaut, wie man mit künstliche Intelligenz umgeht, wie man die einsetzt, welche Use Case man auch umsetzt. Und ich hoffe sehr, dass jetzt jemand hierfür auch in die Bresche springen wird. Kommen wir zu den Hörfragen von dieser Woche. Und zwar möchte Elli wissen, ob es sinnvoll ist, bei einer Finanzierungsrunde immer auf das Angebot mit der höchsten Bewertung zu setzen. Sie hat ein paar Angebote von VCs auf dem Tisch bei ihrem Startup, die teilweise punkto Bewertung sehr stark divergieren würden. Was ist eure Empfehlung, fragt sie. Ja, vielen Dank für die Frage, Elli. Eine der Lektionen, die uns das wilde Umfeld der Risikofinanzierung in den letzten Jahren eindeutig gelehrt hat, ist, diese höhere Bewertungen sind nicht immer besser. Das kann man sicherlich doppelt unterstreichen. Ich denke, wir haben alle die negativen Auswirkungen einer zu hohen Bewertung in den letzten 3 Jahren gesehen, denn die Messlatte für die nächste Runde liegt natürlich immer viel höher. Die allgemeine Regel lautet, dass das Unternehmenswachstum bei jeder Runde das Doppelte oder möglicherweise das Dreifache der vorherigen Bewertung rechtfertigen sollte. Wenn man zum Beispiel 100% per annum wächst, konnte man die Bewertung in etwa verdoppeln. Das war eigentlich die Regel. Die ersten Bewertungen sollten ergo nicht so hoch sein, dass man nicht glaubt, dass man mit seiner Transaktion realistisch wachsen kann, denn das holt einen immer ein. Das hat jetzt auch die jüngste Historie klar gezeigt. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, in eine hohe Bewertung hineinwachsen zu können, könnten zudem die wertvollsten Mitarbeiter verheizt werden. Die meisten Startups gewähren ihren Mitarbeitenden Aktien oder Optionen, die dann diese Personen kaufen können. Und die meisten Startups bieten diese Aktien als einen wesentlichen Teil des Gehalts an. Und eben die Mitarbeiter schließen sich dann eben Startups an, weil sie glauben, dass sich ihre Aktien auszahlen werden, wenn sie zum Aufbau des Unternehmens natürlich beitragen. Daher ist es nicht wirklich sinnvoll, wenn die Aktien der Mitarbeitenden mit der Zeit an Wert verlieren. Zusammenfassend, es geht ergo nicht nur um die Bewertung, sondern um sehr viele andere Themen, die ebenfalls wichtig sind, wie zum Beispiel Vetorechte, Zusammensetzung des VR, so viele spezielle Klauseln wie Anti-Dilution oder Lick-Prefs. Das haben wir ja schon im letzten Podcast miteinander diskutiert. Deshalb nur auf die Bewertung zu setzen, das greift zu kurz. Man sollte das Big Picture anschauen und vor allem auch ein gutes Gefühl haben beim VC, weil es geht ja nicht nur darum, dass die oder der VC die Gründer auswählt, sondern auch vice versa, dass es auch wichtig ist, dass die Gründer ein gutes Gefühl haben bei der Person des Risikofinanzierers, weil man verbringt sehr viel Zeit zusammen in den nächsten Jahren, das darf man nicht unterschätzen und es werden schwierige Phasen kommen und dann muss eben die Zusammenarbeit perfekt funktionieren. Wie siehst du das, Max?
Ja, sehr schön gesagt, Max, muss ich ehrlich sagen, ich wollte diesen emotionalen Punkt anbringen und ich finde es super spannend, weil wir sind alle drei, wie wir hier sitzen, Zahlenmenschen durch und durch und dass wir am Ende sagen, hey, es ist total wichtig, dass das Bauchgefühl stimmen muss und die emotionale Connection, ich glaube, ist auf jeden Fall erwähnenswert. Es ist halt wirklich schon so, dass aus meiner Sicht High-Performance-Teams immer eine Vertrauensbasis brauchen, einen sicheren Rahmen und ein gutes Gefühl miteinander. Und dann kann man schwierige Dinge auf den Tisch bringen, die es dann zu lösen gilt. Dann kann man die größten Herausforderungen angehen und sich verbessern letzten Endes. Und wenn das nicht besteht, dann ist das schwierig. Investoren kommen jetzt in diese Teams hinein, sind eigentlich ein Teil des erweiterten Teams letzten Endes. Und man wird extrem viel Zeit zukünftig mit den Investoren verbringen, wenn alles gut läuft, die nächsten 10 Jahre, oder? Und wenn man sich dann nicht gut überlegt hat, ob das eben auch ein Cultural Fit ist oder ein persönlicher Fit oder im Grunde, ob man gut miteinander arbeiten kann und nur auf die Headline Valuation geschaut hat, dann, glaube ich, gibt es ein böses Erwachen, ehrlich gesagt, ja. Super. Kommen wir doch zur zweiten Hörerfrage von dieser Woche. Und zwar möchte Sven wissen, was die Auswirkung der amerikanischen Wahl auf die Startup- und Venture-Szene ist. Werden wir in Europa etwas spüren, schreibt er. Ja, Sven, ich beantworte diese Frage sehr gerne. Die kurze Antwort ist ja, auf jeden Fall werden wir das spüren. Trumps Wahl 2.0 wird einen großen Einfluss auf die Startup- und VC-Welt haben. Angefangen natürlich im Silicon Valley. Denn Trumps ökonomische Berater sind zum Teil VC und Operator-Legenden, wie zum Beispiel David Sachs. Der Vizepräsident J.D. Vance ist selbst VC gewesen und einer der engsten Vertrauten von Trump und Vance ist Peter Thiel, Gründer des Founders Fund, der schon oft Gesprächsthema bei uns war und ja den Wahlkampf gefundet hat von beiden letzten Endes. Es besteht also eine extrem starke Lobby, die ein großes Interesse daran hat, dass es gerade diesem Markt gut geht. Das ist mal der eine Punkt. Zudem ist Trump der Dealmaker selbst, wie er sich darstellt. Er hat da Bücher selbst drüber geschrieben und viele setzen darauf, dass er gerade die Antitrust-Regeln zurückfährt, die bestimmen, ob Startups in gewissen Bereichen von zum Beispiel Big Tech gekauft werden dürfen. Vielleicht hat man das gesehen, dass die großen Firmen die letzten 4 Jahre eigentlich kaum gemerged haben, kaum Startups gekauft haben. Google, Apple, Meta, wie sie alle heißen, hatten extreme Schwierigkeiten, in einige Bereiche reinzugehen, weil dann wurden sofort irgendwelche Antitrust-Regeln gerissen, Monopolregeln und so weiter, oder? Und Trump hat jetzt schon gesagt, er will das aufräumen und da setzen sehr, sehr viele drauf. Man darf nicht vergessen, die USA ist einer der wichtigsten Kapitalmärkte und auch einer der wichtigsten Wachstumskapitalgeber, insbesondere im Growth Capital Bereich. Und es hat natürlich einen Ripple-Effekt, wie so eine Welle in die europäischen Startup-Szenen. Und ich glaube, wenn man noch eine Ebene höher geht, wir sprechen jetzt nur über den Startup-Bereich, aber man hat ja gesehen, wie die Märkte generell reagiert haben auf die Wahl von Trump. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass das Investor-Sentiment da sehr positiv ist in diese Richtung. Man hofft, dass die Unternehmenssteuern zum Beispiel runtergehen und einfach ganz generell es der Ökonomie besser gehen wird. Obwohl viele theoretisch auch zweifeln, weil zum Beispiel diese Tarifidee jetzt nicht wie die größte Lösung überhaupt klingt, oder? Aber insgesamt, ich glaube, sind die Investoren sehr bullish. Es ist immer sehr wichtig für den Markt, dass es eine Entscheidung gibt und die Unsicherheit raus ist, oder? Und man hat gesehen, der Markt hat aufgeatmet und ist nach oben gegangen. Und das stärkt natürlich das gesamte Ökosystem, das Sentiment und auch die Startup-Szene, ja.
Mhm. Ich habe heute ein spannendes Interview gesehen mit Dan Ives von Wedbush. Das ist eine Analystenfirma. Ich kann übrigens allen Hörerinnen und Hörern die Sendung Bloomberg Tech empfehlen. Die kann man immer morgens schauen, wenn man möchte, vom Vortag. Die wird immer so um 1 Uhr Schweizer Zeit morgens kommt die raus. Das heißt, wenn man aufsteht, 40 Minuten Tech News. Und Dan Ives ist ein sehr einflussreicher Kommentator, hat einen krassen Akzent. Ich glaube, er ist ein Irish-Akzent, aber es ist sehr spannend, ihm zuzuhören. Und er wurde gefragt, wer ist eigentlich der Gewinner der Tech-Szene von der Wahl von Trump? Und seine Antwort war sehr spannend. Er hat dann gesagt, der große Gewinner ist Elon Musk, weil er hat vor 6 Wochen begonnen, Trump massiv zu unterstützen, weil er genau gewusst hat, wenn Trump gewinnt und er ihn so stark unterstützt, dann wird Trump ihm das zurückgeben, oder? Hat ihn auch finanziell unterstützt, sehr, sehr stark, Musk, Trump, hat viel gespendet. Und wenn man jetzt dann die nächsten Wochen beobachten kann, was passiert, bin ich überzeugt, wird Trump vieles tun, was eben Musk in die Hände spielen wird. Egal bei welcher Firma, ob das bei Tesla, bei SpaceX oder bei seinen anderen Firmen wie Intralink und so weiter. Also Musk wird wahrscheinlich sehr stark profitieren können. Und heute ging ja der Rumor durch den Äther, dass Elon Musk vorbei beim Gespräch, das Trump mit Zelensky geführt hat oder führen wird, mit dabei sein soll. Das sagt euch eigentlich schon alles. Also Elon Musk wird eine ganz einflussreiche Person sein in den nächsten 4 Wochen und das wird ihm sehr stark helfen bei all seinen Themen, wie auch zum Beispiel Twitter, also X. Auch dort geht es jetzt wieder aufwärts. Also ich denke, das war wieder einmal mehr ein genialer Schachzug vom umstrittenen Unternehmer Elon Musk. Aber schreiten wir doch zu den Transaktionen, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben und gehen nicht in die Politik, sondern wenden wir uns doch wieder unserem Core-Business zu. Was haben wir denn für heute auf der Liste, Guy?
Ja, so wie es aussieht, hatten die Startups sehr gute Gespräche mit neuen potenziellen Investoren an den Startup Nights. Die waren so gut, dass sie diese Woche Follow-ups machen wollten, anstatt die Runde gleich zu schließen. In Sachen Finanzierungsrunden ist diese Woche in der Schweiz nämlich effektiv nicht so viel gegangen. Vielleicht hatten sie halt auch alle einfach ein bisschen einen starken Hangover nach den Startup Nights. Deshalb haben wir uns diese Woche entschieden, eine internationale Transaktion ins Lineup zu nehmen und dann gehen wir, wie gesagt, kurz auf die beiden Gewinner der Startup Night Pitches Pitch Sessions ein. Zuerst starten wir aber mit einer kurzen Zusammenfassung des Oktobers. Gemäß unserer Liste wurden im Oktober mehr als 250 Millionen Schweizer Franken in 25 Startups investiert. Die Treiber des Investitionsvolumens waren die großen Transaktionen in TerraLayer, BEWTR und Xfarm, die zusammen auf fast 150 Millionen gekommen sind. Die in unseren Augen wichtigsten Transaktionen haben wir natürlich in den Burnrate-Folgen 21 bis 24 beleuchtet. Falls wir etwas vergessen haben, lasst uns das doch bitte ungeniert via podcast@burnrate.ch wissen. Wenn wir dann gleicher Meinung sind, dann holen wir das doch dann einmal noch nach.
Genau, wollen wir mit der Transaction von Physical Intelligence starten oder lieber mit den Startup Night Startups?
Ja, lass uns doch die Startup Nights abschließen und nehmen wir Digi Health als erstes Startup. Das EPFL Spin-off hat den ersten Preis in der Kategorie Pre-Seed Startups gewonnen. Der Preis in der Höhe von 5000 Schweizer Franken wurde vom Entrepreneur Club Winterthur gestiftet. Digi Health ist ein MedTech-Startup, das sich den Darmgeräuschen verschrieben hat. Das Digi steht für Digestive, also Verdauen oder Verdauung. Und bevor wir aber auf das Startup zu sprechen kommen, beziehungsweise was sie machen, lass mich doch noch kurz etwas ausholen. Ich hatte mich nämlich schon vor ein paar Monaten einmal mit der Gründerin Noor Abbasi unterhalten, da mich einer ihren Mentoren, ein guter Freund, Maurice Gaillard, aus den EPFL-Programmen mit ihr verlinkt hat. Ich war sehr positiv beeindruckt vom Gespräch mit der Gründerin. Noor hat einen Master in Data Science von der EPFL und danach ging sie für ein paar Jahre zu der Rolex und dort hat sie akustische Signale von Uhrwerken analysiert und daraus Rückschlüsse auf den Zustand der Uhr gemacht. Dieses Wissen wollte sie aber dann auch noch woanders einsetzen und darum ist sie als Venture Builderin bzw. Data Science Entrepreneurin zum MedTech Company Builder Evolin gegangen. Und das mit dem Ziel, eben ihr Wissen in einem MedTech Startup einzubringen.
Wenn du sagst Verdauungsgeräusche, sind das interne oder externe Verdauungsgeräusche?
Ja, das sind interne Verdauungsgeräusche. Und Digi hat dazu eine Device entwickelt, die eben einerseits Geräusche im Darm mit einer Art Stethoskop 24/7 abhören kann und gleichzeitig auch andere Vitalparameter wie die Herzfrequenz und Bewegungsaktivitäten messen kann. Und durch den Einsatz von KI oder in diesem Fall vielleicht auch einfach Big Data, wenn wir dann den alten Term verwenden, werden diese Daten analysiert und Einblicke in den Verdauungsprozess gewonnen. Der erste Use Case von Digi, den sie nun auch mit wissenschaftlichen Studien in Zusammenarbeit mit verschiedenen Spitälern anschauen, der zielt darauf ab, dass sie einen Darmverschluss rasch erkennen können. Darmverschlüsse ist etwas, das relativ häufig nach Operationen am Darm auftritt. Zum Beispiel bei Darmkrebs, wenn da ein Teil des Darms rausgeschnitten wird. Und ein Darmverschluss bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ein kleiner Teil des Darms nicht mehr aktiv arbeitet. Das Problem kann eigentlich relativ einfach medikamentös gelöst werden, wenn man das eben rasch erkennt und dann benötigt es keine weitere Operation. Aber wenn es zu spät erkannt wird, muss nochmal operiert werden oder wenn es viel zu spät oder gar nicht erkannt wird, dann ja, führt das schlussendlich zum Tod des Patienten. Also ist eine sehr seriöse Kondition. Und ja, gerade bei kranken oder an Morbus Crohn erkrankten gibt es oft Darmverschlüsse und da macht es auch Sinn, eigentlich die Darmaktivität permanent 24/7 wie Diabetes zum Beispiel zu messen. Aber Daiichi, sie setzen jetzt mal da an beim akuten Monitoring nach einer OP. Dabei nehmen Sie jetzt im klinischen Setting bereits Daten auf, eben mit den wissenschaftlichen Partnern, damit Sie Ihrer Device nun auch die Validierung geben können und das wissenschaftliche Backing.
Mhm. Sagt man Daiichi oder D-Gels? Wie haben Sie es genannt an der Southern Lights?
Aha, das ist jetzt eine gute Frage. In meinem Kopf ist es Daiichi, weil wir hatten das auf Englisch besprochen, aber es wird natürlich auch Dij funktionieren mit Digestiv.
Genau. Aber das sind in dem Fall, wenn ich dir folgen kann, Spitäler und auch Ärztinnen und Ärzte, die erste Zielgruppe. Wenn ich mir das Device auf der Webseite anschaue, sieht das so aus, als könnte es relativ günstig auch produziert werden und es ist vor allem wiederverwendbar. Und ein durchaus interessantes Thema, wo man zuerst mal auf die Idee kommen muss, finde ich, und dann das richtige Team und Know-how zusammenbringen muss. Ich finde das schon sehr spannend, was die Firma da bisher gemacht hat. Vor dem Rollout muss das Team aber noch die Zertifizierung als medizinisches Gerät erhalten und dies wahrscheinlich für jeden Use Case, den sie mit der Versicherung in Zukunft abrechnen wollen.
Ja, genau, das sind immer längere Prozesse. Aber ich finde, Daiichi ist da auf dem guten Weg und hat auch eine super Gründerin mit dabei. Allerdings muss man, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht und eine Didi machen will, sicher auch nochmal das Setting anschauen. Da die Firma aus einem Company Builder stammt, ist es ja immer ein bisschen die Frage, wem gehören effektiv die Aktien nach der Gründung. Aber auf das gehen wir vielleicht dann mal ein, wenn sie eine Finanzierungsrunde gemacht haben, die wir als erwähnenswert auffassen und bei Burnrate aufnehmen. Lass uns doch nun zum zweiten Gewinner Tethys Robotics übergehen.
Genau, Tethys Robotics haben den ersten Preis in der Kategorie der Seed Stage Startups gewonnen, der auch mit 5.000 dotiert und von der Gebert Rüff Stiftung gestiftet wurde. Tethys Robotics ist ein ETH-Spin-off und hat mit Tethys One eine innovative Unterwasserdrohne entwickelt, die speziell für automatisierte Inspektionen in anspruchsvollen Gewässern konzipiert wurde. Diese Drohne kann sowohl ferngesteuert als auch autonom betrieben werden und ist mit fortschrittlichen Sensoren und Kameras ausgestattet, die selbst in trüben, und das finde ich spannend, und turbulenten Umgebungen und Gewässern mit starken Strömungen präzise Inspektionen ermöglicht.
Ja, gleich in der Champions League, in der schwierigsten Umgebung, gehen Sie die Themen an. Ja, wo sehen Sie denn heute Ihre Anwendungsbereiche?
Genau, die Firma hat dank der Robustheit der Unterwasserdrohnen Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wie Wasserkraft, Offshore, Windenergie, Öl und Gas sowie in Such- und Rettungsmissionen. Gerade bei Routineinspektionen kann Tethys dank der Automatisierung der Unterwasserinspektionen nicht nur die Risiken für Taucher reduzieren, sondern auch die hohen Kosten für Unterwasserinspektionen massiv senken. Die Firma will ihre Unterwasserdrohnen sowohl direkt verkaufen, wie auch ein Subscription-Modell anbieten.
Ja, ich habe gesehen, dass die Firma erst im Juli von diesem Jahr gegründet wurde. Wenn ich mir da so den Pitch von Ihnen, den ich im Kopf habe, den Sie mal letztes Jahr mal gegeben haben, durchlaufen lasse, habe ich das Gefühl, da hatten Sie schon 10 Personen im Team. bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass das so ist. Weißt du, wie so etwas sein kann und ob das stimmt?
Eine gute berechtigte Frage. Death is Robotics ist eines der ETH-Spin-offs, das im vCenter akzeleriert wird. Das vCenter unterstützt Startups aus den Bereichen Robotik, medizinische Devices und der regenerativen Medizin für jeweils 2 Jahre. Wichtig ist dabei, dass die ETH und die Uni Zürich in den Projekten eng zusammenarbeiten, damit beide Institutionen davon profitieren können. Die Firmen müssen dabei noch nicht gegründet sein und das Team wird via der ETH bzw. der Uni Zürich angestellt.
Ja, es ist natürlich nicht schlecht, wenn man da 10 Leute via extern anstellen kann und das Programm und das Startup vorantreiben kann. Ja, das vCenter unterstützt die Startups auch mit 4 Millionen Kapital und das, wie du sagst, vor der Gründung des Startups. Wir kennen ja einige Startups aus der VIS-Familie sehr gut und mehrere haben wir auch schon bei Burnrate präsentiert. Das war beispielsweise Seven Sense Robotics, das Anfangsjahr von ABB übernommen wurde, und auch Voliro, das kürzlich ihre 12 Millionen Series A mit Cherry Ventures im Lead umgesetzt hat.
Ja, aber die 4 Millionen sind natürlich nicht ganz non-dilutive, muss man hier anmerken. Das vCenter ist bei der Gründung via der ETH auf dem Captable präsent. So können Sie von den erfolgreichen Startups profitieren und hoffentlich nachhaltig auch finanziell aufgestellt bleiben. Das finde ich aber fair und folgt eigentlich ganz dem amerikanischen System, Equity anstatt Royalties.
Ja, also ich bin mich da noch kurz ein bisschen recherchiert, ein paar Gründungs-Cap-Tables von vCenter Spin-Off angeschaut. Ich finde es relativ krass, die haben fast alle irgendwie 10 Gründer auf der Gründungspartnerliste und dann ist noch die ETH und das vCenter dabei, die nehmen sich 15 bis 20% Equity. Und das klingt jetzt, wenn ich das so sage, natürlich nach recht viel, aber man muss schon sehen, für den Pre-Gründungs-Support vom vCenter-Team und dem finanziellen Zustupf von 4 Millionen finde ich das doch nicht allzu hoch. Wenn man das so umrechnet, würde es ja eine Bewertung von 20 bis 30 Millionen geben. Und die meisten auch der vCenter Startups, die raisen in der Pre-Seed- und Seed-Runde nach der Gründung dann auch nicht gleich bei einer so hohen Bewertung. Aber zurück zu den beiden Gewinnern. Congrats, würde ich mal sagen.
Lass uns zu unserer einzigen Transaktion vom heutigen Podcast gehen. Physical Intelligence oder auch genannt PI, wie das Zeichen bzw. die Zahl Pi, entwickelt KI-gesteuerte Roboter, die für vielseitige Anwendungen einsetzbar sind. Das Besondere daran ist, dass sie Roboter schaffen, die physische Intelligenz besitzen, also Maschinen, die sich intelligent und adaptiv an unterschiedliche Umgebungen und Aufgaben anpassen können.
Ja, also wenn du Roboter sagst, müssen wir hier das vielleicht doch noch etwas präzisieren. Pi oder Pi behauptet, dass sie quasi eine generative KI-Software oder ein generatives KI-System für Roboter geschaffen haben. Also eine Software, die es Robotern erlaubt, Aufgaben intelligent, also ohne Vortraining oder Vorwissen zu den Aufgaben, diese zu erledigen. Dafür haben sie scheinbar Zehntausende von Datensätzen von Robotern, die irgendeine Aktion ausführen, als Grundlage für das Training ihres ja, sozusagen Large Language Models oder Large Physical Movement Model genommen.
Ja, und dabei bilden eben nicht nur Textdaten die Grundlage, sondern auch die Daten der Sensoren und Kameras, die auf den Robotern installiert sind. Hier muss nicht nur ein Text vorausgesagt werden, sondern wie eine ganze physische Aufgabe am besten gelöst werden kann.
Also versuche ich das mal ein bisschen zusammenfassen. Roboter, die mit der Software von Pi ausgestattet sind, können durch maschinelles Lernen und Sensorik ihre Umgebung analysieren und so ihre Vorgehensweise in Echtzeit anpassen und dadurch eigentlich auch Aufgaben lösen, für die sonst ein langes Training der Roboter notwendig wäre.
Das kann man so ausdrücken. Pi arbeitet bereits mit einigen Industriepartnern zusammen und sie testen ihre Roboter in realen Szenarien. weniger das Malm haben mehr. Wenigstens verdanken sie auch den Investoren ihre erste Finanzierungsrunde, die sie im März von diesem Jahr aufgenommen haben. Dort haben einige Silicon Valley Schwergewichte 70 Millionen US-Dollar in der Seed-Runde investiert. Die Runde wurde von Thrive Capital angeführt und von Cosla Ventures, Lux Capital, OpenAI und Sequoia Capital waren ebenfalls mit von der Partie. Interessant ist hier, dass sie auch OpenAI an der Runde beteiligt haben. Sie investieren ja auch vermehrt in Tech-Startups. Also OpenAI ist nicht nur aktiv mit eigenen Modellen, sondern ist auch sehr stark unterwegs, wenn es darum geht, sich an anderen Firmen zu beteiligen.
Ja, wenn sie da eben immer wieder mit Milliarden kapitalisiert werden, können sie sich das ja auch leisten. Ja, aber eben, wenn man solche Runden sieht, wie dies jetzt hier bei Pi, eben 70 Millionen, das sieht man eben schon, wie die Amerikaner uns in Sachen Risikokapital wesentlich voraus sind. In der Schweiz hätte die Firma vielleicht 5 oder 10 Millionen in der Seed-Runde erhalten. Bei Amerikanern ist es ganz anders. Wenn diese eine so große Idee sehen, dann scheuen sie sich nicht, diese einfach mal mit richtig viel Kapital auszustatten und ja, das Thema wesentlich zu beschleunigen. Man muss auch sagen, das Gründungsteam, das sieht jetzt ja, wirklich nicht schlecht aus. Carol Hausmann, der CEO ist der Firma, der war lange bei Google im Robotics-Team und bei DeepMind und hat einen PhD in Computer Science und einen Robotik-Master von der TU München. Und die anderen Gründer sind Sergey Levin, er ist ein Prof an der UC Berkeley, der in verschiedenen Robotikgebieten Pionierarbeit geleistet hat. Und dazu kommen Chelsea Finn, eine weitere Stanford-Professorin, Brian Itcher, der bei Google im Research-Team arbeitete, und Lachi Groom, ein ehemaliger Stripe-Executive und Tech-Investor. Aber eine 70 Millionen Seed-Runde, um aus dem Stealth-Modus zu kommen, das muss man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen, not so bad. Und ja, by the way, das Investment wurde bei einer Bewertung von 400 Millionen US-Dollar gemacht. Und das war im März 2024.
Und nun hat die Firma im Oktober bereits die nächste Runde verkündet. Und zwar eine 400 Millionen Runde. Diese Runde bringt die Bewertung der Firma bereits auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar. Unicorn-Status in weniger als 8 Monaten. Und auch ein 5x auf die Bewertung von vor nur wenigen Monaten, muss man sagen, das erreichen nur ganz wenige Firmen.
Ja, und da freuen sich natürlich die frühen Investoren. Das pusht die Rendite der Fonds enorm, ein 5x in 6-7 Monaten. Und die neue Runde, die hat es sogar in die New York Times und auf CNBC geschafft. Vielleicht auch, weil hier der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, mit eingestiegen ist, neben den bestehenden Investoren. Wir haben ja im letzten Podcast die 20-Millionen-Runde von Swiss Mile Robotics beleuchtet. Da war Jeff Bezos auch mit dabei.
Wenn man dir zuhört und eben solche Finanzierungsrunden anschaut, muss man schon sagen, da müssen sich unsere Schweizer Robotikfirmen warm anziehen. Ich meine, die Schweiz ist ja weltweit führend bei Robotics. Aber es ist ungemein wichtig, dass diese Firmen auch das notwendige Kapital erhalten. Sonst haben die gegen die stark kapitalisierten Firmen aus Übersee kaum eine Chance. Das ist ganz wichtig. So, das wäre es gewesen mit Burn Rate im VC Insider Podcast. Ich glaube, wir sind alle todmüde. Es ist bald 11 Uhr abends. Wir machen alles für euch und nehmen noch so spät abends auf, wenn alle schon im Ausgang sind. Aber es war eine spannende Woche, eine anstrengende Woche und das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend und eine gute Woche. Take care und tschüss.